wenn jemand, sage ich mal, übergewichtig ist oder auch Gelenkfehlstellungen hat, wie wir schon gesagt haben, mit dem X-Bein, dann ist es einfach nicht sinnvoll, dass der Marathonläufer wird, ja. Oder das heißt, man muss für sich auch so die geeignete Sportart auswählen. Man muss für sich auch vielleicht, wenn man älter wird, eine Sportart auswählen, die einfach gelenkschonend ist. Ja, wenn ich Sprunggelenksarthrosen habe, dann gehe ich halt nicht zum Joggen oder Badminton spielen. Da muss ich halt eher aufs Radl oder zum Schwimmen gehen.
Hallo und schön, dass du da bist zur 33. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tisso. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social-Media-Kanäle hier bei Tisso. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Dr. Stefan Springer. Er ist approbierter Humanmediziner und Facharzt für Orthopädie sowie Arzt für Sportmedizin, Homöopathie und Naturheilkunde. Er hat eine eigene naturheilkundliche Praxis in Regensburg und ist außerdem als Referent im Bereich alternativer Heilverfahren und Osteopathie tätig. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Gelenkgesundheit. Wir sprechen darüber, warum Gelenke als Scharniere unseres Körpers bezeichnet werden, die verschiedenen Gelenktypen und ihre Funktion, sowie Risikofaktoren und Anzeichen für Gelenkschmerzen. Außerdem klären wir, warum Sportler besonders anfällig für Gelenkprobleme sind und welche Gelenke am häufigsten betroffen sind. Dr. Stefan Springer gibt Tipps zur Unterstützung und Prävention von Gelenkschmerzen und erklärt die Bedeutung von Nährstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln für gesunde Gelenke. Bevor es losgeht, möchten wir dich bitten, wenn dir unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, diese am Ende mit 5 Sternen zu bewerten. Dein Feedback ist für uns enorm wertvoll und hilft anderen Zuhörern, den Weg zu uns zu finden, damit auch sie von unserem Wissen profitieren können. Wir bedanken uns für deine Unterstützung und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stefan und schön, dass du heute mit mir eine neue Podcast-Folge aufnimmst. Ich hoffe, es geht dir gut.
Hallo Leonie, ja, soweit bei mir alles prima. Freue mich, dass wir zusammenkommen mal wieder und über Sport und Gelenke sprechen.
Ja, ich freue mich auch total und ich finde, es ist auch so ein spannendes Thema und ich glaube, dass das auch viel zu selten betrachtet wird und deswegen glaube ich, dass es auch ganz gut ist, dass wir heute mal drüber sprechen und du mir einfach ein paar Fragen beantwortest dazu. Und genau, ich habe schon am Anfang auch ein bisschen ausführlicher erklärt, worum es heute geht, worüber wir genau sprechen und würde deswegen einfach direkt mit der ersten Frage reinstarten. Und zwar werden Gelenke ja oft so als Scharniere des Körpers, sage ich mal, so ganz platt bezeichnet. Warum werden die denn so bezeichnet?
Also die Bezeichnung ist gängig, ist natürlich eine sehr vereinfachte Darstellung. Die Gelenke sind natürlich deutlich komplexer, aber Scharniere deswegen, weil man die Gelenke ja sozusagen sieht als Verbindung zwischen zwei oder mehr Knochen, ja, und dass hier Bewegung quasi möglich ist. Ähnlich wie bei Scharnieren, die so zwischen zwei festen Teilen, also wie beim Gartentürchen oder sowas, praktisch eine Bewegung möglich ist. Deswegen sagt man vereinfacht immer Scharniere. Die Gelenke haben natürlich viel mehr Funktionen sozusagen, ja, können in vielen Ebenen sich bewegen, drehen, beugen, strecken, seitneigen, das ist alles durch Gelenke möglich. Und man muss sich immer im Klaren sein, dass der Bewegungsapparat ja nicht nur aus Gelenken besteht, sondern dass es ein sehr ausgeklügeltes Zusammenspiel ist aus Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken. Deswegen muss man das immer auch, wenn man ein Gelenk betrachtet, sich die Umgebung des Gelenkes anschauen, auch wie sind da die Spannungsverhältnisse in den Sehnen, in den Muskeln, in den Faszien. Und letztendlich in dieser Kombination Muskel, Sehnen, Bändern, Gelenke haben wir einfach diese strukturelle Integrität des Körpers. Zum einen stabile Verbindungen, zum anderen aber möglichst hohe Flexibilität zwischen den Knochen.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und vor allem, dass du auch gesagt hast, dass es nicht nur die Gelenke sind, sondern auch die Sehnen unter anderem, dass man das eben so als Ganzes betrachtet, finde ich sehr, sehr spannend. Und genau, du hast gesagt, das ist eine sehr einfache Bezeichnung, aber es ist so sehr gängig, deswegen habe ich es mal aufgegriffen und es Ja, Gelenke braucht man für so viele Dinge irgendwie. Und wie du gesagt hast, das ist so komplex. Ich glaube, die meisten stellen sich gar nicht so das darunter vor, wofür, also wie wichtig sie eigentlich sind. Und es gibt ja auch verschiedene Arten von Gelenken. Also ja, das Handgelenk, ja, es gibt überall das Kniegelenk und so weiter. Und das sind ja alles ja ganz verschiedene Gelenke, die wir für verschiedene Dinge brauchen, aber die auch vielleicht ganz unterschiedlich aussehen. Und vielleicht kannst du einmal sagen, welche verschiedenen Gelenke es auch in unserem Körper überall gibt.
Ja, also letztendlich gibt es ja Gelenke und gelenkartige Verbindungen. Also es gibt so über 300 Gelenke im Körper, wenn man es streng nimmt. Davon sind so circa 100 sind mobile Gelenke, also wo wirklich eine relevante Bewegung stattfindet. Ansonsten sind viele Gelenke im Körper auch sehr stark durch Bänder sozusagen so stabilisiert, dass da kaum Bewegung messbar stattfindet. Aber die mobilen Gelenke oder auch wenn wir von echten Gelenken sprechen, echte Gelenke sind praktisch auch definiert, dass die Gelenkflächen auch mit hyalinem Knorpel besitzen, ja, also wie zum Beispiel das Schultergelenk, Hüftgelenk, Kniegelenk, Ellenbogengelenke, also die Verbindung zwischen zwei oder mehr Knochen, wo gleichzeitig die Gelenkflächen mit Knorpel überzogen sind, das sind echte Gelenke. Von der Unterscheidung der Gelenke, es gibt so einfache Gelenke, Drehgelenke zum Beispiel, wie jetzt zwischen ersten und zweiten Halswirbel, also Atlas Axis, wo halt primär eine reine Rotationsbewegung stattfindet, ja. Und es gibt Scharniergelenke, wie wir schon so vorhin gesagt haben, wo subsumiert wird häufig. Das sind Gelenke, wo primär eine Achse sozusagen die Bewegung oder in einer Achse stattfindet, also Beugen, Strecken, wie zum Beispiel im Ellenbogengelenk. Das Kniegelenk ist so ein bisschen eine Mischung. Das ist nicht ein reines Scharniergelenk, das ist ein Drehgleitgelenk, weil da das Knie sozusagen bei Beugung, Streckung auch ein bisschen nach vorne und hinten rutscht. Das weiß man durch biomechanische Untersuchungen. Das Kniegelenk ist da ein bisschen speziell einzuordnen. Und dann gibt es halt noch Kugelgelenke. Die haben halt einen sehr, sehr hohen Freiheitsgrad, also erlauben Rotation und Bewegung in sämtliche Richtungen. Also Hüftgelenk, da ist noch die Gelenkpfanne ein bisschen verstärkt vorhanden, da hat man dann Einschränkungen, endgradig natürlich, aber das Schultergelenk als Kugelgelenk, da hat man sehr hohe Bewegungsausmaße in allen Richtungen, wird aber auch immer die hohe Beweglichkeit des Schultergelenks als Kugelgelenk wird auch erkauft durch eine höhere ja, Verletzungsanfälligkeit. Und das Schultergelenk als Kugelgelenk ist halt primär nur durch Sehnen und Muskeln sozusagen geführt und nicht knöchern geführt. Und dadurch bietet es auch mehr Angriffsfläche für Verletzungen, wo wir genau gerade bei Sportlern in bestimmten Sportarten natürlich häufig sehen.
Ja, total spannend. Vor allem also einfach so diese unterschiedlichen Gelenke und das zum Beispiel auch, ja, das Kugelgelenk, ich meine, das kennt man ja auch selber. Zum Beispiel die Schulter ist ja auch sehr, sehr beweglich. Man kann die sehr gut kreisen und so weiter. Deswegen finde ich, kann man sich das bei Gelenken auch die verschiedenen Arten irgendwie auch sehr, sehr gut bildlich vorstellen. Also, dass man das, ich finde, manche Dinge sind sehr, sehr schwierig zu verstehen, aber ich finde, das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen mit den Gelenken, auch mit den Namen. Und ja, wie du auch schon angesprochen hast, ist natürlich, ja, bei Sportlern, vor allem wenn ich vielleicht an Schulter denke, beziehungsweise auch das Ellenbogengelenk oder sowas bei Tennisspielern oder sowas, das kommt einem ja irgendwie so direkt in den Kopf auch. Und da sind wir auch eigentlich gleich beim Punkt für die Risikofaktoren. Also es gibt ja viele Personen auch selber, die ich auch irgendwie in meinem Umkreis kenne, die Gelenkschmerzen auch schon haben. Also man verbindet irgendwie das häufig mit älteren Personen auch in erster Linie, aber es gibt auch wirklich viele Jüngere, die, wie du hast schon gesagt, Schulter ist so irgendwie sowas sehr Anfälliges, wo viele Probleme haben und das höre ich auch immer wieder und ich bin jetzt noch nicht ganz so alt und irgendwie beschäftige ich mich selber eigentlich nicht so viel damit, aber das ist dann doch ein großes Thema und deswegen könntest du vielleicht so ein bisschen aufzählen, was auch so ja, für Risikofaktoren dabei Gelenkschmerzen auch eine Rolle spielen.
Ja, man muss mal noch vielleicht ergänzend vielleicht was zu dem Knorpel sagen, bevor man sozusagen jetzt in die Risikofaktoren geht. Da spielt der Knorpel natürlich eine große Rolle. Der Knorpel in den Gelenken ist auch eine Art Stoßdämpfer und der schafft letztendlich Verhältnisse zusammen mit der Gelenkschmiere, dass eine extrem reibungsarme Bewegung stattfinden kann in den intakten Gelenken, die noch soweit gut in Schuss sind, ja, weil der Knorpel wird auch praktisch gar nicht durchblutet und die Ernährung des Knorpels findet durch die Gelenkschmiere statt, also dass da Nährstoffe und Flüssigkeit hinkommt, um den Knorpel zu ernähren. Das heißt, wichtig ist die Ernährungssituation und was da eine große Rolle spielt, ist die Bewegung der Gelenke. Also nur wenn Gelenke regelmäßig durchbewegt werden, dann wird praktisch diese Gelenkschmiere Richtung oder in den Knorpel reingepumpt. Ja? Das heißt, dieses Sprichwort, wer rastet, der rostet, das ist durchaus da auch wissenschaftlich ein fundiertes Sprichwort, ein Punkt, weil wenn ich mich wenig bewege oder nur auf dem Sofa sitze, dann wird praktisch auch die Ernährungssituation des Knorpels schlechter. Und dann sind wir auch bei den Risikofaktoren für Gelenkschmerzen. Was schädigt auch den Knorpel zum Beispiel? Ja, wir sehen natürlich in der heutigen Zeit vor allem auch schon bei Kindern sehr stark Übergewichtsprobleme. Und dann ist halt so, dass die Gelenke, die tragen natürlich das Gewicht, vor allem natürlich Knie und Hüfte trägt vor allem das Körpergewicht, das Sprunggelenk. Und da spielt das Übergewicht schon mal eine große Rolle als Risikofaktor für Gelenkschmerzen. Die Ernährung ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist sicherlich ein Grund, warum auch schon in jüngeren Jahren häufig Gelenkschmerzen auftreten, weil in unserer westlichen Zivilisationsernährung das sicherlich nicht ganz optimal ist mit viel verarbeiteten Lebensmitteln, viel Kohlenhydraten, viel Zucker. Solche Dinge, also der Säure-Basen-Haushalt ist häufig gestört bei den Patienten. Die Mikronährstoffversorgung ist suboptimal. Es werden zu viel tierische Produkte gegessen und vor allem immer mehr verarbeitete Lebensmittel, also irgendwelche Riegel, irgendwelche Chips, irgendwelche, wo halt auch Jüngere sehr stark drauf ansprechen. Das sind alles Faktoren, die dem Knorpel und der Gelenkschleimhaut nicht gut tun. Das heißt, Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch in der Behandlung letztendlich dann. Das Alter hast du schon angesprochen. Klar, also je nachdem, was man in seinem Leben da auch schon körperliche Arbeit, Traumata, dass man mit Gelenken auch mal umgeknickt ist, hingefallen ist, draufgefallen ist. Das führt auch letztendlich zu Dauerschäden häufig, Gelenkfehlstellungen. Da gibt es natürlich auch immer so die X-Beine, O-Beine. Also die Statik spielt eine große Rolle, wie stark die Gelenke belastet werden, wie einseitig sie belastet werden, ja. Also Gelenkfehlstellungen, die man ja nur begrenzt auch mit Einlagen oder sowas korrigieren kann. Die Genetik spielt zum Teil mit rein. Also wir sehen auch natürlich, dass Polyarthrosen am Finger, Fingergelenkproblematiken, die sehen wir häufig auch bei Frauen verstärkt, stärker als bei Männern. Wir sehen das auch so, da eine erbliche Komponente. Wenn die Mama das haben, dann haben das öfters auch die Töchter. In hormonellen Umstellungsphasen, wie jetzt, wenn eine Frau in den Wechsel kommt, haben wir häufig auch verstärkt Gelenkprobleme. Manchmal gar nicht irgendwelche radiologische oder kernspintomografische Nachweise, die wir da sehen können. Da spielen die Hormone auch eine sehr starke Rolle. Die Ausübung von Sport kann man natürlich auch übertreiben. Der falsche Sport, also wenn jemand, sage ich mal, übergewichtig ist oder auch Gelenkfehlstellungen hat, wie wir schon gesagt haben, mit dem X-Bein, dann ist es einfach nicht sinnvoll, dass der Marathonläufer wird. Ja? Oder das heißt, man muss für sich auch so die geeignete Sportart auswählen. Man muss für sich auch vielleicht, wenn man älter wird, eine Sportart auswählen, die einfach gelenkschonend ist. Ja, wenn ich Sprunggelenksarthrosen habe, dann gehe ich halt nicht zum Joggen oder Badminton spielen. Da muss ich halt eher aufs Radl oder zum Schwimmen gehen. Also das heißt, Sport dosiert und die richtige Sportart für mich, für meine eigene Konstitution, sollte ich mir halt auswählen.
Ja, das sind ja auf jeden Fall auch einige Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen beim Thema Gelenkschmerzen. Und das ist auch irgendwie, finde ich, ganz interessant. Zum einen, ich meine, das weiß man ja auch, wenn man sich nicht viel bewegt und viel sitzt, dann werden die Gelenke natürlich auch nicht bewegt. Aber zu viel Sport und oder auch der falsche, wie du gesagt hast, oder nicht der richtige, ist dann auch wieder problematisch. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, so dass man wirklich da auch so ein Maß, so ein Mittelmaß findet und dann auch für einen selber wirklich das Richtige findet. Das finde ich super spannend. Und auch, dass man mit der Ernährung so viel machen kann. Weil ich glaube, dass sehr viele das auch einfach nicht so in Verbindung bringen in erster Linie. Weil, ich sag mal, viele können sich vorstellen, ja, für den Darm ist die Ernährung wichtig und so weiter. Aber dass viele das gar nicht, dass denen das gar nicht so bewusst ist, dass auch bei Gelenkschmerzen die Ernährung eine große Rolle spielt. Und das finde ich auch einfach nochmal ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und genau, wir haben jetzt schon gesagt, übermäßiger Sport, also wenn man sehr, sehr, sehr viel macht oder auch vielleicht immer ja, den gleichen und das immer die gleichen Bewegungen macht, sehr einseitig. Und das ist natürlich vor allem bei ja, Sport, also bei Nicht-Gesundheitssportlern, sage ich mal, die das so ein bisschen freizeitmäßig, sondern wirklich vielleicht auch noch Profis oder so sehr intensiv betreiben. Das ist natürlich, da auf jeden Fall spielt eine große Rolle. Aber warum sind die dann besonders anfällig? Ist es wirklich immer diese eine Bewegung oder was kommt da vielleicht auch noch hinzu?
Ja, bei Sportlern, also eher im Spitzensportlerbereich, ist es natürlich die Gefahr einer Überbeanspruchung, die ist natürlich relativ groß. Da ist ja auch sehr viel Druck dahinter, Erfolgsdruck oder auch, dass man sich selber einfach von sich selber sehr viel erwartet und dann vielleicht auch zu viel trainiert wird. Und vor allem auch, wie werden die Regenerationsphasen eingehalten? Also wenn ich sehr intensiv Sport treibe, dann muss ich auch für entsprechende Regenerationsphasen sorgen und auch, dass wenn Übersäuerungstendenzen auch durch zu viel Sport, wenn saure Valenzen da auch verstärkt ja, gebildet werden, wie können die praktisch auch abgebaut werden, wie können die abgefangen werden, bin ich entsprechend als Spitzensportler, da habe ich ja auch einfach was Mineralstoff, Vitamine, Aminosäuren, also da muss ich ja je nach Belastungsgrad auch darauf achten, dass ich eine spezielle Ernährung, spezielle Nahrungsergänzung, das ist ja bei Spitzensportlern nochmal ein ganz anderes Thema wie jetzt bei dem Freizeitsportler und da ist der Bedarf ja auch ganz anders und da muss ich auch in der Regel supplementieren, sonst leidet mein Bewegungsapparat, Knorpel, Sehnen, Bänder, Knochen, die verlieren dann auch wichtige Stoffe und werden dann auch anfälliger, eher auch mal, dass der Knorpel dann ein Problem kriegt, dass die Gelenkschleimhäute sich mal entzünden. Das ist natürlich dann, wenn hier eine Unausgeglichenheit vorhanden ist, ist das natürlich eine erhöhte Gefahr. Ja. Und Sportler haben natürlich auch immer ein erhöhtes Verletzungsrisiko, weil die natürlich auch an die Grenzen gehen, sei es jetzt im Ausdauerbereich oder sei es auch durch traumatische Verletzungen. Wenn ich jetzt mir Skifahren, Snowboard, Fußball, Handball, das sind ja alles Extremsportarten, die auch ein hohes Verletzungspotenzial innehaben. Ja. Und sobald auch mal ein, das sehen wir ja bei den Fußballern, wenn ich mal einen Kreuzbandriss hatte und wenn der auch super operiert wird und nach Behandlung alles top im Spitzensport, ja, aber das Knie wird nie wieder so, wie es ursprünglich mal natürlich war. Das heißt, so eine minimale Abweichung der Funktion der Statik wird bleiben. Da kann man das noch so gut operieren und damit auch wieder ein erhöhtes Risiko, dass langfristig gesehen auch Schäden oder auch Verschleiß in dem Gelenk einfach zunimmt.
Ja, super interessant auf jeden Fall. Ich finde auch das Thema Regeneration finde ich auch sehr, sehr interessant, dass das ja wirklich, wenn sehr viel Training auch ist und dann Wettkämpfe und dann keine Pausen sind und dann vielleicht auch die Ernährung noch nicht mal stimmt und da nicht so viel drauf geachtet wird. Ja, das hängt ja auch alles so zusammen. Das kann man gar nicht so einzeln auch betrachten, dass man sagt, das ist jetzt nur der eine Punkt, sondern es ist ja wie so ein beeinflusst sich so ein bisschen gegenseitig oder hängt auch miteinander zusammen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, was sind denn so die häufigsten Gelenke, die verletzt werden bei Sportlern, kann man das so sagen?
Naja, es hängt natürlich von der Sportart ab, aber natürlich sehen wir so, wenn wir Sportverletzungen in der Praxis sehen, dann ist natürlich häufig die Sprunggelenke, die Kniegelenke, die Schultergelenke, das ist schon das, was wir am häufigsten sehen. Ellenbogengelenke, Handgelenke, Daumengelenke sehen wir ein bisschen weniger, aber wie gesagt, das ist sportartspezifisch. Hüftgelenke sehen wir natürlich auch nicht so selten. Je nach, also auch gerade bei Fußballern, bei Tennisspielern, bei Läufern. Aber dann stimmt oft auch die Beckenstatik nicht. Also dann muss man auch funktionell sich sozusagen die Ausgangspositionen anschauen. Aber so grob gesagt, im Alltag Sprunggelenk, Knie, Schulter ist das, was wahrscheinlich die meisten Konsultationen jetzt bei uns als Orthopäden oder Unfallchirurgen dann ausmachen.
Ja, also super spannend, das einfach mal so zu hören, was da so häufig einfach ja, für Verletzungen auf jeden Fall kommen. Und wenn Sportler, also ich sag mal, Gelenkprobleme kommen ja nicht so von heute auf morgen. Also wenn man sich vielleicht einen Arm bricht oder so, dann passiert das plötzlich. Dann ist es plötzlich da und dann habe ich das plötzlich. Aber Gelenkprobleme kommen ja eher schleichend, würde ich jetzt mal sagen. Was sind denn so Anzeichen? Auch wie kann ich denn selber vielleicht bemerken, da ja, bahnt sich was an oder wie kann ich das so ein bisschen ja, für mich selber vielleicht auch erkennen?
Also Anzeichen von Gelenkproblemen, das muss man unterscheiden. Also es gibt natürlich Gelenkbeschwerden, die dann praktisch während der Belastung stattfinden. Ja? Oder es gibt Gelenkbeschwerden, die dann praktisch erst am nächsten Tag auftreten oder in der Nacht pocht das Gelenk und arbeitet das Gelenk. Das sind, da muss man einfach mal unterscheiden. Das gibt uns so ein bisschen unterschiedliche Hinweise. Ist es eher eine akute Entzündung oder ist es eher in Richtung Arthrose, Verschleiß? Ja? Schwillt das Gelenk an während oder nach der Belastung? Also ist da auch eine Gelenkschleimhautentzündung? Wird da so eine Art Entzündungswasser gebildet, was dann das Knie dick macht? Das sind Punkte, die man auf jeden Fall beobachten muss oder sehen kann. Ist eine Morgensteifigkeit da? Sind die Gelenke morgens wie eingerostet? Und erst wenn man so ein bisschen bewegt, dann läuft es wieder. Das wäre auch so ein typisches Zeichen für beginnende Arthrose in den Gelenken. Wie ist die Bewegungsfähigkeit allgemein? Wird die eher geringer? Liegt natürlich auch daran, wie gut dehnt der Patient oder läuft er einfach nur los oder dehnt er auch seine Muskeln, Sehnen, Faszien, dass man dann auch den Bewegungsumfang des Gelenkes auch immer in einem guten Zustand hält. Ja. Das sind so die ersten Anzeichen. Im deutschen Sprachraum unterscheidet man ja auch Arthrose, also Gelenkverschleiß und Arthritis. Im englischen Sprachbereich gibt es eigentlich das Wort Arthrose gar nicht. Die sprechen praktisch immer von Arthritis, weil jeder Gelenkschaden, jede Gelenkarthrose, Verschleiß geht immer mit einer entzündlichen Komponente einher. Und da gibt es halt einfach auch aktivierte Arthrosen. Das heißt, wenn ich es übertreibe und ich habe schon ein bisschen Verschleiß, auf einmal wird das Knie heiß und dick. Das heißt, ich habe hier eine aktivierte Arthrose, da ist die Entzündungskomponente auch verstärkt da. Rheumatische Erkrankungen, die sind natürlich, sagen wir, unabhängig von der Belastung, dass da Gelenkschwellungen und Schmerzen und Überwärmung da sind. Das kann auch mal auf eine rheumatische Erkrankung hinweisen. Aber Schmerzen während oder nach Bewegung, Gelenkschwellungen, Steifigkeit, eingeschränkte Bewegungsfähigkeit, das sind so die Symptome, die man dann halt häufig sieht.
Ja, das kennt man ja auch irgendwie, diese Steifigkeit vor allem, finde ich, das hört man ja auch immer häufig, dass man sich erst ein bisschen, dass der Körper warm werden muss, so nach dem Aufstehen oder auch ein bisschen wach werden muss. Aber dass das halt auch eben Anzeichen dann von Gelenkproblemen sind, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen mal gut zu hören, der das vielleicht auch hat irgendwie und sich aber irgendwie keine Gedanken darum macht und dann vielleicht doch mal ein bisschen genauer hinzuschauen einfach. Deswegen glaube ich, ist es gut, dass du das so ein bisschen mal aufgezählt und erklärt hast auf jeden Fall.
Ja, man muss einfach darauf achten, ob wenn so erste Beschwerden oder erste Probleme auftreten, dass man dann schon handelt und auch irgendwie schon mal dagegen arbeitet oder überlegt, ist es die richtige Sportart oder gibt es da schon Verschleißerscheinungen oder kann ich über Nahrungsergänzungen schon mal praktisch präventiv oder dagegen arbeiten. Das ist wichtig, die Anzeichen dann praktisch auch wahrzunehmen und auch, aber auch ernst zu nehmen.
Ja, eben, genau. Also, weil irgendwann, wenn man es ignoriert und irgendwann, ich meine, es ist besser spät anzufangen als nie, aber es ist natürlich immer gut, wenn man frühzeitig sich einfach kümmert, dass es vielleicht dann gar nicht so schlimm wird und man frühzeitig handelt. Und das wäre nämlich genau jetzt auch eine Frage von mir. Was kann man denn auch vielleicht unter anderem, also was kann man auch während man, wenn man Gelenkschmerzen schon hat, wie kann man da den Körper unterstützen? Aber was kann man vielleicht auch präventiv machen, wenn ich vielleicht auch viel Sport mache oder auch generell, was kann ich denn tun, um einfach diese Gelenkschmerzen auch so ein bisschen vorzubeugen?
Also das, was wir schon gesagt haben, die richtige Sportart aussuchen, gelenkschonende Sportarten, Dehnungen, den Bewegungsapparat einfach auch in einer guten Mobilisation halten, das Gewicht reduzieren, wenn entsprechendes Übergewicht da ist, die Ernährung entsprechend anpassen, was wir vorhin schon gesagt haben. Die Ausrüstung muss passen, Laufschuhe. Ich kann jetzt nicht mit Laufschuhen 10 Jahre rumlaufen, die sind schon völlig abgewetzt und dämpfen überhaupt nicht mehr. Das heißt, ich muss auch, wenn ich regelmäßig laufe, muss ich einfach auch alle, was weiß ich, 3 bis 6 oder sagen wir alle 6 Monate oder einmal jährlich, je nachdem, mir auch neues Schuhwerk besorgen, vielleicht auch idealerweise das Schuhwerk auf meinen Laufstil auch anpassen. Das heißt, die Ausrüstung, das Schuhwerk, ich kann mir den Untergrund ein bisschen aussuchen. Das ist natürlich auf Asphalt Sport zu treiben, ist natürlich was anderes wie auf Waldboden. Also das heißt, ich kann präventiv natürlich über Auswahl meiner Sportart, über Ernährung, über Ausrüstung, über Dehnungen, über Gewichtsreduktion kann ich schon mal präventiv viel tun, dass gar nicht Probleme in den Gelenken entstehen.
Ja, das sind ja auf jeden Fall gute Tipps und das ist ja nicht nur jetzt für ja, Leute, die exzessiv Sport treiben, sondern auch für alle, die das jetzt hören. Sind ja einfach gute, dass man auch eine gesunde Ernährung hat, also dass man da wirklich einfach drauf achtet, dass man frühzeitig damit anfängt und ja, präventiv einfach da schon was macht. Und beim Thema Ernährung sprechen wir auch immer über Nährstoffe natürlich. Was gibt es denn für Nährstoffe, die vielleicht auch für unsere Gelenke wichtig sind? Also vielleicht kannst du da mal so ein paar aufzählen auch.
Also Nährstoffe für die Gelenke ist natürlich, wir brauchen Eiweiße, wir brauchen Kollagen als Grundstoff für Bindegewebe und Knorpel. Wir brauchen eher weniger tierische Eiweiße, ja? Lieber pflanzlich orientiert, von mir aus auch ein bisschen Fisch, weißes Fleisch, rotes Fleisch würde man eher meiden, also alles, was eher so Arachidonsäure, entzündungsfördernde Fettsäuren hat, würde man eher meiden. Die Trinkmenge muss passen. Und man kann natürlich über die Nahrungsergänzung arbeiten. Je nachdem brauche ich eher eine Entzündungshemmung, verstärkt ein bisschen. Dann würde ich mit Weihrauch arbeiten, Omega-3, Kurkumin. Dass man so ein bisschen Substanzen zuführt, die für den Knorpel-ähnlich sind, sozusagen. Antioxidative Stoffe, weil ja auch bei Sport und bei Stoffwechselprozessen ja auch immer Sauerstoffradikale anfallen, die will man abfangen, dass die gar keinen Ärger machen, sozusagen. Ja. Vitamin C, Vitamin E, Astaxanthin. Also da gibt es natürlich bei der Ernährung, zum einen die Ernährung, zum anderen Nahrungsergänzung, mannigfaltige Möglichkeiten zu unterstützen, dass präventiv gesehen auch schon wenig Probleme entstehen. Ich meine, die Spitzensportler arbeiten alle mit Nahrungsergänzungen auch für den Gelenkbereich, damit man sozusagen auch bei hoher Belastung eben möglichst keine Probleme entwickelt.
Ja, das waren ja auf jeden Fall schon einige Nährstoffe und viele sind ja auch einfach davon bekannt, vor allem eben Eiweiße, das hast du ja auch schon angesprochen, die bestimmt auch schon einige einnehmen. Und du hast das Thema Nahrungsergänzungsmittel jetzt auch schon angesprochen. Gibt es da welche, die du auch besonders empfehlen würdest, was da einfach Sinn macht zur Gelenkunterstützung?
Ja, also es gibt natürlich einige Mittel, die gerade schon Dinge enthalten, die ich genannt habe. Wenn man jetzt von Tissot zum Beispiel das ProFlex hernimmt, wo wir einfach schon mal über immunologische Faktoren schon mal die entzündliche Komponente reduzieren können, dass über das UC2-Kollagen, was beinhaltet ist in dem Proflex, dass wir hier eben diese Immunfunktion auf einer normalen Ebene halten, dass also keine verstärkte Immunreaktion gegen abgewetztes Kollagen stattfindet, vereinfacht gesagt. Und dass man mit Weihrauch, Bohr schon mal entzündungshemmend arbeitet, schmerzlindernd, dass man diese Kollagene mit drin hat, die praktisch das Knorpelgewebe schützen, zum Teil regenerieren können. Glucosamin, Chondroitin, das kennen die meisten. Hyaluronsäure, das sind so alles Inhaltsstoffe, die auch in der Eierschalenmembran drin sind, die dem menschlichen Knorpel eben sehr ähnlich ist. Also da kann man schon über die Nahrungsergänzung zum Beispiel gut arbeiten. Ich bin großer Fan von dem Kurkumin, das heißt auch von Tissot, das Procurcumin Forte, ist für mich so ein Mittel, was praktisch immer mit reinspielt, in Kombination mit dem Weihrauch, einfach eine sehr gute antientzündliche Komponente bietet. Und Kurkumin aus meiner Sicht mit das beste antientzündliche Mittel, schmerzlindernd auch, über die Tumerosaccharide aus den Kurkuma-Wurzel, Polyphenole, Vitamin C, wo wir auch, Vitamin C ist ja auch ein Faktor, den wir für Knochen und Bindegewebe, Knorpel, ist Vitamin C ja ein wichtiger Faktor. Das Omega, Pro-Omega Ultra schmiert die Gelenke mit entsprechenden Omega-3-Fettsäuren, Vitamin E, Astaxanthin, auch wieder Antioxidantien, die mit drin sind und auch die Oxidation praktisch zum einen der Omega-3-Fettsäuren verhindern, aber auch eben antioxidativ auf freie Radikale wirken. Da hat man schon mal eine gute Kombination, wie es in dem Gelenkaktivpaket sozusagen von Tissot gibt, das Proflex, das Procurcumin Forte und das Pro Omega Ultra. Da hat man eine sehr wirkungsvolle Kombination, präventiv, aber auch therapeutisch, also wenn schon Probleme auftreten, wenn schon Entzündungsprozesse vorhanden sind. In der Regel sind ja die nicht steroidalen Antiphlogistika, also wenn ich jetzt mit Voltaren arbeite oder mit Ibuprofen oder sonst irgendwas, da hat man immer ein erhebliches Nebenwirkungspotenzial, sei es, dass man eine Magenschleimhautentzündung kriegt, sei es, dass es auf die Nieren schlägt und auch letztendlich auch den Darm schädigt. Und das kann ich natürlich mit dem Proflex, Procurcumin Forte, Pro Omega Ultra, da habe ich eine gute Wirkung, ohne dass ich praktisch Nebenwirkungen habe. Und letztendlich auch das Omega-Ultra oder Kurkumin habe ich ja noch ganz andere Wirkungen auf den ganzen Körper, von denen ich jetzt gar nicht, wo ich jetzt gar nicht drauf eingehen kann aus Zeitgründen. Aber das ist eine gute Kombination, die ich immer empfehlen würde. Man könnte noch zusätzlich sicherlich vielleicht noch Lysin oder MSM, also eine Schwefelverbindung, mal noch einzeln dazu kombinieren. Man könnte noch Aminosäuren dazu kombinieren, wie jetzt von Tissot das Amino MA8 oder Amino Complete. Das sind so wichtige Faktoren. Vitamin D, Calciumhaushalt muss natürlich auch passen. Das ist das, wo ich so mit Nahrungsergänzungen sicherlich schon mal sehr viel erreiche, ohne schulmedizinische Medikation.
Ja, das hast du auf jeden Fall super nochmal zusammengefasst und auch nochmal die einzelnen Produkte vorgestellt. Und das ist ja auch einfach so eine gute Grundlage, wenn man vielleicht auch selber nicht genau weiß, was soll ich denn nehmen, dass man einfach dann auch ein Paket hat und vielleicht sagt, ja, ich will was für meine Gelenke tun, weiß aber nicht genau was. Und ja, dann nehme ich mir vielleicht dann so ein Paket und ja, du hast erklärt, wofür es auch ist und weißt, dass ich meinen Gelenken dann auch was Gutes tue. Und wie du auch sagst, bei bestimmten Salben treten dann vielleicht auch, also die auch andere Nebenwirkungen mit sich bringen. Und das ist ja dann halt wirklich, ja, dann, da hast du was Natürliches auch, was du, wo du auch gesagt hast, es hat noch so viel andere Wirkungen auf den Körper. Und genau, also das ist auf jeden Fall, da tut man seinem Körper auf jeden Fall etwas Gutes mit. Und wer das Gelenkaktivpaket jetzt einmal ausprobieren möchte, hat Glück, denn beim Kauf des Pakets sparst du ja sowieso schon 20 Euro gegenüber dem Einzelkauf der Produkte und mit dem Code GELENKE zusätzlich nochmal 5,50 Euro. Und du hast so viel jetzt schon erzählt über Nährstoffe, über was man präventiv machen kann, über Anzeichen von Gelenkproblemen und so weiter. und so viele Infos unseren Zuhörern schon mitgegeben. Und ja, wenn ich so auf die Zeit gucke, sind wir auch eigentlich schon fast am Ende. Und ich würde dich einfach jetzt gerne noch fragen, ob es irgendwas gibt, was du einfach noch gerne unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, so als kleines Schlusswort.
Ja, ich würde es, wenn wir schon über Sport und Gelenke gesprochen haben, ich würde einfach nochmal eine Lanze brechen für Sport, weil wir auch mittlerweile ja wissen, von der Physiologie her, dass durch Sport einfach auch sogenannte Myokine ausgeschüttet werden, also Botenstoffe aus der Muskulatur, die auch letztendlich wissenschaftlich bewiesen zum Beispiel eine krebspräventive Wirkung haben, die Neuroplastizität des Gehirns verbessern, also auch bei neurodegenerativen Erkrankungen, Parkinson, Demenz, da betreibt man mit Sport einfach eine Prophylaxe. Wenn ich mir die Zivilisationserkrankungen anschaue, die wir haben, Herz-Kreislauf, Krebs, neurodegenerativ, dann ist Sport eines der wirksamsten Präventionsmaßnahmen. Deswegen also jeder sollte irgendwo Sport ausüben. Ich versuche auch meine Patienten, auch wenn die übergewichtig sind, zum einen natürlich über Ernährungsumstellung, über Nahrungsergänzungen, Gewicht zu reduzieren, aber zeitgleich immer auch sie in die sportliche Aktivität reinzubringen. Das heißt, also da wollte ich die Lanze über den Sport nochmal brechen. Und zum Zweiten ist vielleicht auch so, was vielleicht für die Zuhörer noch ganz spannend ist. Früher haben wir immer gesagt, auch aus orthopädischen Fachkreisen, dass eine Regeneration des Knorpels praktisch nicht möglich ist. Alles, was kaputt ist, ist kaputt. Das ist mittlerweile, gibt schon Hinweise darauf, dass wenn die Gelenksituation sich verbessert, wenn auch das Gewicht runtergeht, wenn das Gelenk nicht mehr fehlbelastet wird, wenn die entsprechenden Stoffe vorhanden sind, was das Gelenk braucht, dann ist sicherlich auch nach heutigem Wissensstand schon auch wieder eine teilweise Regeneration des Knorpels möglich. Entgegen der Lehrmeinung, die wir halt früher hatten. Und deswegen, glaube ich, kann man auch über Nahrungsergänzungen und über entsprechende Ausgleich der Statik, über Gewichtsreduktion, kann man auch Gelenke, die schon einen gewissen Verschleiß aufweisen, auch wieder verbessern. Das würde ich so als Schlusswort aus meiner Sicht den Zuhörern mitgeben.
Ja, das war auf jeden Fall ein super Schlusswort und erstmal finde ich es auch total gut, dass du nochmal das Thema Sport angesprochen hast und vor allem auch beim Thema, wenn man auch schon Kinder hat, dass die auch frühzeitig schon anfangen, sich zu bewegen. Du hast doch gesagt, es gibt immer mehr Übergewicht und dass man da einfach, ja, frühzeitig die Kinder auch schon ranbringt, dass die auch einfach Spaß daran bekommen. Und ich glaube, dass wenn man das auch als Kind schon immer gemacht hat, dass man ja nicht erst als Erwachsener damit anfangen muss sozusagen, weil es ist meistens immer viel, viel schwieriger, dann neue Gewohnheiten zu lernen und sich aufzuraffen. Und wenn man das einfach so drin hat, dann glaube ich, ist das sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und genau, deswegen, dann bedanke ich mich bei dir für dein super Wissen zum Thema Sport und Gelenke. Und ich habe super viel mitgenommen, ich glaube unsere Zuhörer auch. Und deswegen ein großes Dankeschön an dich.
Liebe Leonie, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Informationen rüberbringen können. Und immer wieder gerne mache ich mit dir wieder einen Podcast.
Ja, sehr schön. Genau, und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Ciao, tschüss.
Ciao. Ich hoffe, diese 33. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Wir freuen uns, wenn du uns bewertest, am liebsten natürlich mit 5 Sternen und natürlich auch auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffen auch, dass du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.